Für viele Christen ist die Bundeslade eine große Faszination. Die Bundeslade war eine goldene Kiste aus Akazienholz, in der die Steintafeln der 10 Gebote, Aarons Stab, wir haben es im Predigtext gelesen, in der Schriftlesung, Aarons Stab und ein Kelch mit Manna aufbewahrt wurde. Und sie symbolisierte sozusagen die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, im Tempel, wo der Priester, der hohe Priester, nur einmal im Jahr reingehen durfte und das auch nur mit Blut. Die Suche nach dieser Bundeslade ist heute nicht nur ein Hobby, sondern schon eine ganze Industrie. Denn die Bundeslade fasziniert eben nicht nur Christen, sondern genauso auch ungläubige Menschen. Sie halten diese Bundeslade für einen Talisman, einen Zugang zu göttlicher und magischer Macht. Ja, und spätestens nach Steven Spielbergs Spielfilm Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes hat auch die ganze breite Öffentlichkeit ein Bild vor dieser Bundeslade vor Augen. Es gibt viele Gerüchte über eben diese Bundeslade. Ihr werden magische Kräfte gegen das Böse zugesprochen. So soll sie fähig sein, Berge einzuebnen und ganze Armeen zu töten. Nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels in Jerusalem verschwand die Bundeslade spurlos und ihr Aufenthaltsort gehört zu einer der großen Rätseln in der Geschichte. Es gibt ein Dorf in Äthiopien, die behauptet, sie hätten diese Bundeslade verschlossen. Die darf aber nur der Hüter sehen und der darf es nicht sagen, weil er den ganzen Tag nur diese Bundeslade bewacht. Und kurz bevor er stirbt, wird er ausgetauscht. Unser Predigtext heute beginnt mit einem langen Abschnitt über diese Bundeslade. Die Gelehrten nennen diesen Abschnitt die Geschichte der Bundeslade oder die Theologie der Bundeslade. Angefangen in 1. Samuel 4, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 2 umfasst eben dieser Abschnitt die Theologie der Bundeslade. Nachdem wir uns in den ersten drei Kapiteln des 1. Samuel-Buches mit Samuel selbst beschäftigt haben, zum einen eben Hanna und Elkana, das Gebet von Hanna, die Geburt und auch die Einsetzung zum priesterlichen Dienst von Gott, als er Samuel berufen hat im letzten Kapitel, kommen wir nun ab Kapitel 4 drei weitere Kapitel, die über die Bundeslade handeln. Und der Brennpunkt ist eben diese Bundeslade, wo die Menschen probiert haben, Götzendienst auch mit dieser Bundeslade zu betreiben. Gottes Macht für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, indem sie diese Bundeslade dazu gebraucht haben. Schlag mit mir gemeinsam auf. Wir schauen uns gemeinsam das 1. Samuel-Buch an, Kapitel 4. Und lasst uns zusammen die Verse 1 bis 22 auch lesen. 1. Samuel, Kapitel 4, die Verse 1 bis 22. In unserer Gemeindebibel ist es die Seite 337. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf, den Philistern entgegen, und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Apek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus der Schlachtreihe im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde erretten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Herrscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus der Schlachtreihe weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und die Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe da, saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, ich komme vom Schlachtfeld, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne Hophni und Pinhas sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfiel sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Soweit Gottes unfehlbares und vollkommenes Wort. Unser Predigttext beginnt mit einer Spannung, die das Volk Gottes mit den Philistern hat. Wir wissen nicht, warum jetzt gerade das Volk Israel mit den Philistern gekämpft hat, denn wir finden gar keine Anweisung, die sie von Gott bekommen haben, um in den Kampf zu ziehen. Doch wir wissen schon aus dem Buch der Richter, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Völkern nicht das Beste war. Das Volk Israel war 40 Jahre lang gefangen in der Hand der Philister. Simson war der letzte Richter und er hatte eine sehr spannende Zeit mit den Philistern. Gott hatte verheißen vor Simsons Geburt, dass er anfangen wird, sein Volk aus den Händen der Philister zu befreien. Das Ende der Geschichte von Simson ist, dass er verraten worden ist von seiner Frau, gefangen genommen worden ist von den Philistern, man hat ihm seine Haare eben geschert, man hat ihm seine Augen ausgestochen und so ist er in der Gefangenschaft der Philister. Er wird vorgeführt in den Tempel Dagon. Und da sind die fünf Richter oder die fünf Führer der Philister und 3000 Leute. Und Simson bittet Gott noch einmal, dass er ihm Kraft schenkt, um Rache zu üben wegen seinen Augen. Das lesen wir in den Richtern. Gott erhört seine Bitte und Simson zerstört mit seinen Armen die zwei Säulen vom Tempel des Dagon. Und alle Fürsten, es waren fünf Philisterstädte, starben sofort, als der Tempel eingefallen ist, 3000 Philister und auch Simson kommt dabei um. Wir lesen, dass so mehr Philister gestorben sind, als in der Lebzeit von Simson selbst. Ich denke, jetzt hast du ungefähr ein kleines Bild von diesem spannenden, ja sogar angespannten Verhältnis der Philister und dem Volk Israel. Und die erste Begegnung, die das Volk Israel mit den Philistern hat in Samuel, ist nicht gut. Es wird im allerersten Vers der Samuel zwar erwähnt, dass er zum Volk sprach, doch viele Ausleger sagen, dass dieser letzte oder dieser erste Vers von Samuel, dieser erste Abschnitt, Teil A, noch zu dem dritten Kapitel gehört. Weil Samuel nämlich erst wieder im siebten Kapitel erwähnt wird. Manche nehmen auch an, dass Samuel gelebt hat und da war, aber nichts dagegen gesagt hat, dass das Volk in den Krieg gezogen ist gegen die Philister. Doch wir können eher annehmen, dass Samuel Gottes Wort verkündigt hat, aber das Volk Gottes nicht auf ihn hören wollte. Zum einen lag es natürlich daran, dass die alten Priester noch in ihrem Dienst waren. Wir hatten Eli, wir hatten Hophni und Phinehas, die ein götzendienerisches Gottesdienst betrieben haben. Und noch ein weiterer Grund, warum sie nicht auf Samuel gehört haben, war, weil, und das berichtet uns das Buch Richter, am Ende jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und so hörten sie nicht auf Samuel, weil sie taten, was recht war in ihren Augen. Doch der Schwerpunkt von unserem Predigttext ist heute nicht Samuel, sondern ein falsches Verständnis von Gott und der Bundeslade. Und so lautet das Thema meiner Predigt, ich habe sie als Frage formuliert, ist Gott dein Glücksbringer? Ist Gott dein Glücksbringer? Wir beginnen auch gleich mit dem ersten Punkt, der Irrtum, dass Gott ein Glücksbringer ist. In den ersten 11 Versen finden wir eben diesen Punkt. Das Volk Gottes hat sich gedacht, die Bundeslade ist ein Glücksbringer, der Glaube daran, und sie haben sich geirrt. Der Irrtum, dass Gott ein Glücksbringer ist, der erste Punkt. Israel wurde von den Philistern geschlagen. Doch es war nicht so, dass Gott diesmal nicht am Wirken war, wie es damals, als das Volk ausgezogen ist oder mit Josua eingereist ist in das Land Kanaan und gekämpft hat, in der Schlacht bei ihm war, sondern es ist genau noch so, dass auch Gott hier dabei war. Wir finden nämlich in Vers 3, dass die Ältesten, nachdem sie gehört haben, dass 4000 Mann gestorben sind, sich die Frage stellen, warum hat Gott uns von den Philistern niedergeschlagen? Die Frage der Ältesten ist eine gute Frage, die sie sich selbst gestellt haben. Diese Frage zeigt auch, dass obwohl diese falschen Priester Hophni und Phinehas ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, Gottes Herrlichkeit im Volk zu zeigen, es noch Menschen gab im Volk, die ein Teil, ein Stückwerk von Gott noch kannten. Die Menschen hatten noch ein bisschen das Verständnis, dass Gott souverän ist. Dass es Gottes Wille war, dass sie von den Philistern geschlagen worden sind. Und so haben sie sich gefragt, warum hat Gott uns geschlagen durch die Philister? Doch die Antwort, die sie darauf geben, kam viel zu schnell und unüberlegt. Es ist nicht mal eine gute Antwort, die sie gefunden haben. Es ist noch nicht mal eine Antwort, sondern es ist eher eine weitere Strategie, die die Ältesten hier bringen. Und so wäre es viel besser für sie gewesen, wenn sie sich viel länger mit der Frage beschäftigt hätten, warum Gott sie geschlagen hat durch die Philister. Vielleicht hätten sie an Bibelstellen denken sollen, die sie damals schon hatten, wie das 3. Mosebuch 26, Vers 14 bis 17. Dort lesen wir in 3. Mose, Kapitel 26, Vers 14 bis 17, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und all diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun. Und hier spricht Mose von dem Wort Gottes zum Volk. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, sodass die Augen matt werden und die Seele verschmachtet. Ihr werdet eure Samen vergeblich aussehen, denn eure Feinde sollen das Gesäte essen. Ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr von euren Feinden geschlagen werdet, und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand jagt. Doch anstatt über diese Worte, die Mose seinem Volk gegeben hat, nachzudenken, lesen wir in Vers 3, den zweiten Teil, lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unserer Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Das Volk Gottes wollte Gott nicht suchen. Sie wollten ihn besitzen. Sie wollten nicht Buße tun. Sie wollten nicht ihre Sünden vor Gott bekennen. Sie wussten, dass es Gott war, der sie geschlagen hat. Doch sie wollten sich nicht prüfen, was der Grund dafür war. Sie wollten nicht, dass Gott sie kontrolliert, obwohl sie es im Vers 3 ja selbst zugeben, dass er es tut. Sie wollten Gott kontrollieren und ihn so einsetzen, wie sie es gern hätten. Ja, so wie ein Zauberspruch, den man heute sagt und dann passiert irgendwie etwas. Sie wollten durch die Bundeslade den Sieg erzwingen. Ihr Denken war, wenn sie die Bundeslade mit in den Krieg nehmen, dann geht Gott mit in den Krieg und damit können sie die Schlacht besiegen. Diese Bundeslade, es war eine Kiste etwa 1,40 Meter lang, 0,8 Meter breit und 0,8 Meter hoch. Und diese Kiste aus Akazienholz wurde mit Gold überzogen. An dieser Kiste waren 4 Ringe, durch die 4 Stangen, die auch aus Akazienholz waren, mit Gold überzogen sind. Auf dieser Kiste war ein Sühnedeckel aus reinem Gold. Und auf diesem Deckel waren Cherubime, 2 Stück Engelswesen, die sich gegenüberstanden, zueinander geschaut haben und ihre Flügel bedeckten diesen Sühnedeckel. Und in dieser Bundeslade wurden eben eine Kopie der 10 Gebote hineingelegt. Wir wissen, Mose hat die ersten beiden Tafeln zerstört wegen der Sünde des Volkes. In der Bundeslade war der Stab Aarons und ein Kelch mit dem Manna drin. Diese Bundeslade war ein Bild für Gottes Führung in seinem Volk. Die 10 Gebote, die darin waren, sind ein Bild, das Gott zu seinem Volk gesprochen hat, seinen heiligen Maßstab dem Volk gegeben hat. Der Sühnedeckel war Gottes Gnade, war ein Bild für Gottes Gnade mit seinem Volk, weil der Priester, der Hohepriester, einmal im Jahr vor diese Bundeslade treten durfte und Blut von Tieren über diesen Sühnedeckel gesprenkelt hat, also geträufelt hat. Diese Bundeslade ist ein Bild für den Führenden, für den Sprechenden und für den gnädigen Gott, für den vergebenen Gott. Bestimmt hatte sich das Volk Gottes noch an die Geschichten ihrer Väter, ihrer Urväter erinnert, wie die Priester damals diese Bundeslade getragen haben und vor dem Jordan standen und als sie begonnen haben reinzugehen, der Jordan sich geteilt hatte. Der Fluss teilte sich und die Priester gingen trockenen Fußes tragend diese Bundeslade hinüber über den Jordan. Aber auch die Geschichte über den Sieg von Jericho, ich denke auch diese Geschichte war dem Volk bekannt. Es waren nicht die Krieger aus dem Volk Gottes, die Jericho eingenommen haben. Es waren nicht die klugen Köpfe oder die Anführer, die dem Volk Gottes Sieg gebracht haben. Es war Gott. Das Volk Gottes hatte die Anweisung bekommen, einmal am Tag um Jericho herumzugehen, vorne voraus die Bundeslade von den Priestern getragen. Und am 7. Tag, wenn sie um die Stadt Jericho gegangen sind, dann sollen 7 Priester in das Schofarhorn blasen. Und nachdem sie genau das getan haben, was Gott gesagt hat, ist die Stadtmauer Jerichos eingefallen und so konnte Israel die Stadt Jericho einnehmen. Jericho wurde eingenommen und das wusste das Volk zur Zeit Samuels. Doch nicht, weil Israel so mächtig war oder weil sie viele Kämpfe hatten. Das Volk wusste, dass es Gott war, dass er ihnen den Sieg gebracht hatte. Doch irgendwie haben die Ältesten im Buch Samuel diese Geschichte mit der Bundeslade verknüpft und dachten, dass es an der Bundeslade lag, dass Jericho damals eingenommen wurde. Oder vielleicht haben sie sich gedacht, dass Gott niemals zulassen würde, dass die Philister diese Bundeslade einnehmen würden und ihnen deswegen Gott den Sieg gibt. Wie hätte Gott zulassen können, dass ein heidnisches Volk dieses heilige Ding bekommt? Gott würde doch niemals seine Ehre aufgeben. Das hebräische Wort, das am Ende von Vers 3 benutzt wird, wo die Ältesten sagen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde erretten, kann auch mit es übersetzt werden. So wird es in unsere Mitte kommen und uns erretten. Ja, manche hatten wohl das Verständnis, dass diese Bundeslade es ist, die sie rettet. Vielleicht haben sie am Anfang gedacht, Gott war mit dieser Bundeslade. Später, Gott war in der Bundeslade. Und wenn wir weiterdenken, würden sie irgendwann mal behaupten, Gott, die Bundeslade ist ihr Gott. Diese Bundeslade wird als Glücksbringer benutzt. Das Volk will den Arm Gottes bewegen. Doch das ist nicht Glaube, was wir da finden, sondern Aberglaube. Wir finden hier zwei wichtige Anwendungen, die Gott uns in dieser Schriftstelle gibt. Und zwar, Gott lässt es lieber zu, dass er seinen Ruf verliert, wie es zu erlauben, ihn als Glücksbringer zu benutzen. Und Gott lässt es zu, dass du auf ihn enttäuscht bist, weil er nicht nach deinem Willen handelt, um dir die größere Wahrheit zu zeigen, dass er souverän ist und alles nach seinem Willen handelt. Gott lässt sich nicht als Glücksbringer benutzen. Er lässt sich nicht manipulieren. Er hat es noch nie und wird es noch nie machen, dass er nach den Pfeifen der Menschen tanzt. Gott ist nicht wie ein Hasenfuß. Vielleicht kennen es die meisten, also man hat einen Glücksbringer als Hasenfuß. Gott ist nicht so ein Hasenfuß-Glücksbringer. Er ist ein souveräner Gott. Das finden wir in der Bibel. Und wenn du dir jetzt mal die Zeit nimmst und kurz darüber nachdenkst, ob du das nicht auch schon mal probiert hast, Gott als Glücksbringer zu benutzen, deinen Glauben als Glücksbringer zu benutzen, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass genau das schon mal passiert ist. Gerade im Gebet wird das eigentlich am besten deutlich. Hast du nicht schon mal gedacht, wenn du für eine Sache ernst betest, dass es dann genau so passiert, wie du darum gebetet hast, dass alles so eintrifft? Oder hast du nicht schon mal gedacht, dass wenn du besonders lange für eine Sache betest, dann musst du gelingen haben, zum Beispiel bei der Klassenarbeit. Vielleicht ist es auch der Gedanke, wenn ich ein Gebet in einer bestimmten Reihenfolge mache, wie das Vaterunser, dann wird Gott mich segnen, ich bekomme Gottes Segen. Oder du hast es geschafft, zur Gebetszeit vor dem Gottesdienst zu kommen und du bekommst gleich ein gutes Gefühl, dass diese Woche super sein wird, sie wird gesegnet sein. Gott als Glücksbringer zu gebrauchen oder den Glauben finden wir aber auch in anderen Dingen, wie die persönliche Andacht, die Bibelstunde, der Hauskreis oder den Gottesdienst. Ja, diese Dinge sind nützlich und gut für uns im christlichen Leben, für dich in deinem christlichen Leben, aber du darfst sie nicht als deinen Glücksbringer gebrauchen. Gott ist nicht dein Glücksbringer und auch der Glaube ist nicht dein Glücksbringer. Ein Christ ging einmal mit seinen ungläubigen Freunden zum Bowlen. Und mitten im Spiel haben ihn die ungläubigen Freunde gefragt, warum betest du nicht, dass du einen Strike bekommst, also alle Kegeln umhaust? Und er antwortete der Christ, Gott ist nicht mein Diener, ich bin sein Diener. Gott hat seinem Volk gezeigt, dass er kein Glücksbringer ist, dass er sich nicht manipulieren lässt. Und das haben wir in der Niederlage vom Volk Israel gesehen. Doch nun führt er uns einen weiteren Beweis dafür, dass er souverän ist und seinen Willen ausführt. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, der Beweis, dass Gott kein Glücksbringer ist. Und das zeigt er uns in den Versen 12 bis 18. Der Beweis, dass Gott kein Glücksbringer ist. In der ersten Schlacht von Israel haben wir gelesen, dass 4000 Männer ihr Leben verloren haben. Und das ist eigentlich schon ein großer Verlust. Stell dir ungefähr vor, jede 10. Person in Villingen ist nicht mehr da. Ungefähr. Nach der 2. Schlacht haben wir gelesen, dass 30.000 Menschen tot ist. Und der Verlust ist jetzt noch größer. Wir wissen natürlich nicht, mit wie viel Mann das Volk Israel in die Schlacht gezogen ist. Und wir wissen auch nicht, wie viel überlebt haben, denn wir lesen, dass einige in ihre Zelte geflohen sind. Aber wir haben 30.000 tote Krieger auf dem Feld. Um uns das mal vorzustellen, und wenn wir das Bild nochmal von Villingen nehmen, dann haben von 4, die in den Krieg gehen, nur einer überlebt. Ich weiß es nicht alle aus Villingen, aber wenn wir uns das vorstellen, von den 4 Mädchen hat eine überlebt. Das Volk Gottes war damals natürlich nicht so klein wie Villingen, aber 30.000 Menschen, die hier gefallen sind, mit den 4.000 noch am Anfang, wenn wir die hinzurechnen, dann ist die Zahl nicht einfach so etwas, was man verkraften kann oder wo niemanden auffällt, wenn mal 34.000 Menschen fehlen. Es war ein großer Verlust. Wir lesen es in Vers 14. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Es war ein lautes Geschrei in Silo. Doch das Geschrei war nicht nur wegen dem Verlust der Menschen so groß, sondern auch, weil die Bundeslade weg war. Für viele war das ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. Ein Glücksbringer. Diese Holzkiste mit Gold überzogen, die 10 Gebote, der Sühnedeckel ist nicht mehr im Besitz des Volkes Gottes. Ihr Glücksbringer ist weg. Doch wir haben nicht nur gelesen, dass die Bundeslade von Silo geholt worden ist und zum Schlachtfeld gebracht worden ist, sondern dass die beiden Söhne von Eli, Hophni und Phinehas, diese begleitet haben. Und als der Schreiber, der das erste Samuelbuch geschrieben hat, diese Schlacht zusammenfasst, dann erwähnt er den Tod von Hophni und Phinehas als allerletztes. Es ist sozusagen der Höhepunkt des Ereignisses. Doch wenn du dabei warst, als wir das 2. Kapitel betrachtet haben oder auch das 3. Kapitel, dann wird dir sofort ein Gedanke in den Kopf kommen. Und zwar der Gedanke, dass Gott hier seinen Willen ausführt. Er erfüllt sein Wort, das, was Herr Eli verheißen hat durch einen unbekannten Propheten im 2. Kapitel. Das, was Samuel Eli gesagt hat, als er eingesetzt worden ist in den Dienst, ist nun in Erfüllung getreten. Gott hatte es so gewollt, Gott hat es ausgeführt. Und hier finden wir eine Ironie. Das Volk Gottes hatte geplant, mit dieser Bundeslade über die Philister bei der Schlacht die Philister zu besiegen. Das Volk hatte geplant, doch Gott hat seinen Willen ausgeführt. Er hatte verheißen, dass beide Söhne von Eli getötet werden, dass er sie umbringt. Und zwar, und das Zeichen ist, dass beide am gleichen Tag sterben. Und das, weil sie Sünde betrieben haben. Sie haben Götzendienst betrieben in ihrem priesterlichen Dienst im Tempel von Silo. Doch die Ironie geht weiter. Kannst du dir vorstellen, wenn es damals Zeitungen gegeben hätte oder die Presse, was für eine Schlagzeile du dort gelesen hättest in den Zeitungen? Die Truppen Israels wurden besiegt, obwohl die Bundeslade als Zeichen für Gottes Führung dabei war. Oder eine andere Schlagzeile: In der Niederlage Israels wurde der Gott Israels besiegt. Er konnte Israel keinen Sieg bringen. Eine weitere Schlagzeile: Der Gott Israels hat verloren. Aber wenn wir die Geschichte von Anfang an gehört haben, wissen wir, dass hier eine Wendung passiert ist. Wir wissen, dass an diesem Tag, wo es schien, dass Gott seine Ehre verloren hat, Gott tatsächlich anfängt, seine Ehre zu schützen und sie wiederherzustellen. Ja, Gott mag von den Philistern für eine Weile verachtet werden, aber er wird nie mehr in Silo verachtet werden von den götzendienerischen Priestern. Gott fängt an, seine Ehre wiederherzustellen. Es werden nicht nur die Söhne von Eli, es sterben nicht nur die Söhne von Eli, sondern Eli selbst stirbt auch. Und wir lesen hier, dass der Tod von Eli kein natürlicher Tod war. Wir haben gelesen, dass er sehr alt ist, dass er 40 Jahre lang gedient hat und wenn wir den Text natürlich nicht aufmerksam beobachten, dann könnte man meinen, dass er gestorben ist an einem Herzinfarkt oder weil er schwer war. Doch das ist nicht der Fall. Eli stirbt nicht an einem Herzinfarkt, und er stirbt auch nicht, als er erfährt, dass seine Söhne tot sind. Denn nämlich als Samuel Eli gesagt hat, dass Gott seinen Willen ausführen wird, dass genau das passiert mit seinen Söhnen, dann sagt er in Samuel 3, Vers 18, als Antwort darauf, was Samuel ihm prophezeit hat, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Das war Elis Antwort auf Samuels Prophezeiung. Es ist die Information, dass die Bundeslade weggekommen ist, die Eli rückwärts fallen ließ und dass er sich so das Genick dabei gebrochen hat. Doch bevor er gestorben ist, haben wir gelesen, dass Elis Herz bangte wegen der Bundeslade. Er hatte nicht die Gewissheit, dass wenn die Bundeslade nun mitgeht in den Krieg, dass das Volk Gottes gelingen haben würde. Er hatte nämlich keine Grundlage, er hatte keine Verheißung, um Gewissheit zu haben. Er hatte große Sorgen, dass diese Bundeslade, dieses Bild für die Anwesenheit Gottes unter dem Volk, dass sie in der Schlacht weggenommen wird von den Feinden Israels. Das Volk Gottes hatte keine Verheißung von Gott, hatte kein Wort von Gott, mit der Bundeslade in den Krieg zu ziehen. Das Volk Gottes hatte eine Verheißung in 5. Mose 28, Vers 7, dass wenn sie Gott gehorsam sind, er sie segnet und ihnen den Sieg über ihre Feinde gibt. Doch Eli hatte nicht diese Gewissheit und genau deswegen bangt sein Herz. Das Volk Gottes tat nicht, was recht war vor Gott, sondern sie taten, was sie wollten, was in ihren Augen recht war. Sie glaubten nämlich, dass Gott durch die Bundeslade ihnen einen Glücksbringer gegeben hat und dass sie eben Glück bekommen. Doch mit dieser Niederlage bringt ihnen Gott eine wichtige Lektion bei. Und vielleicht hast du den Gedanken, ob das nicht eine harte Lektion ist, die Gott seinem Volk beibringt. Doch Gottes Gericht bringt er über sein Volk nicht nur deswegen, weil sie diese Glücksbringer-Theologie von Gott hatten, sondern auch wegen ihrer Sünde gegen diesen heiligen Gott. Das Volk hatte den offenbarten Willen Gottes nicht gehorcht. Sie hatten gegen Gott rebelliert. Sie haben nicht die Vergebung gesucht für ihre Sünden. Sie haben nach ihren eigenen Lüsten gelebt. Sie haben danach Ausschau gehalten, ihre Lüsten zu befriedigen. Und zusätzlich zu ihrem sündigen Verhalten, zu ihrem sündigen Leben haben sie gedacht, ihnen kann nichts passieren, weil sie doch diese Bundeslade, diesen Glücksbringer haben. Doch als souveräner Gott und weiser Lehrer führt Gott seinen Willen aus und gibt ihnen gleichzeitig eine Lektion über diese Bundeslagentheologie. Man muss aufpassen, dass man bei der Art und Weise, wie Gott hier seinen Willen ausführt, das Wichtigste nicht verpasst. Natürlich kann man leicht in dieser Grausamkeit, in dieser, ich sag mal, großen Niederlage, in dieser Tragödie, auch in der Gefangennahme der Bundeslade, seinen Blick verlieren und blind werden für die Tatsache, dass in all dem Gott seinen Willen ausführt, dass Gott nach seinem Gericht handelt, aber dennoch ihnen Gnade erweist. Gott handelt und führt sein Gericht aus, doch er gibt seinem Volk Gnade. Denn mit diesem Gericht, das Gott ausführt, entfernt er nun Eli und seine beiden sündigen Söhne Hophni und Phinehas und beendet damit diese ganze sündige Ära. Die falschen und sündigen Führer sind nun weg. Der Weg ist nun bereit für die neue Führung, und zwar die Führung von Samuel. Wir werden erst im Kapitel 7 darüber lesen. Doch der Weg, Gott hat alles vorbereitet. Gott hat Samuel persönlich berufen in diese Aufgabe. Er hat ihn eingesetzt und er hat alles darauf vorbereitet, dass Samuel nun seinen Dienst übernehmen kann. Nachdem du jetzt aber weißt, dass Gott kein Glücksbringer ist und du weißt auch, dass es Gott bewiesen hat, dass er kein Glücksbringer ist, weil er seinen Willen ausgeführt hat, kommen wir nun zum dritten Punkt. Und das ist auch der letzte Punkt heute, die Konsequenz, dass Gott kein Glücksbringer ist. Die Konsequenz, dass Gott kein Glücksbringer ist. Und das zeigt Gott uns in seinem Wort in den Versen 19 bis 22. Denn Elis Tod ist nicht der letzte Tod, der uns in diesem Kapitel begegnet. Am Ende dieses Kapitels finden wir noch eine weitere Tragödie. Elis Schwiegertochter, und zwar Pinias Frau, ist schwanger zu der Zeit. Und als sie diese Nachricht hört von dem Tod ihres Schwiegervaters, von Eli, von dem Tod ihres Mannes, und auch davon, dass die Bundeslade Gottes weggebracht worden ist, hat sie so viel Kummer, ja so viele Sorgen, dass sie Wehen bekommt. Einige andere Übersetzungen sagen, dass sie in ihren Wehen oder bei der Geburt auch Schmerzen bekommt. Viele von uns wissen, dass eine Geburt bei einer Frau natürlich mit Schmerzen verbunden ist. Doch genau so kommt nach dem Schmerz die Freude. Wenn man das Wunder Gottes mit einem neuen Leben sieht, das Gott einem geschenkt hat, dann kann man eigentlich die Freudentränen, die man bei so einer Geburt hat, kaum zurückhalten. Und genau das wollten auch die Hebammen, die bei Pinias Frau dabei waren. Sie wollten sie ermutigen in ihrer Trauer, in ihrer Klage. Wir lesen, dass die Hebammen zur Frau von Pinias gesagt haben, dass sie einen Sohn geboren hat. Und sie sollen sich freuen. Doch wir können aus Vers 20 ableiten, dass Pinias Frau sich gefürchtet hat. Und wir lesen auch die Erklärung, warum sie es tat, in den Versen 21 bis 22. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihrer Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Die ganze Situation, die sie erlebt, ist einfach zu viel für sie nach der Geburt. Und so lebt sie gerade lange genug, um ihrem Sohn einen Namen zu geben und zweimal zu sagen, warum sie ihm diesen Namen gibt. Es war kein Name von Freude. Es war ein Name von Traurigkeit und Schmerz. Denn der hebräische Name bedeutet keine Herrlichkeit oder wo ist die Herrlichkeit? Sie wiederholte ihren Grund, warum sie ihren Sohn so benannt hat. Sie nannte ihren Sohn Ichabod, weil die Herrlichkeit von Israel gegangen ist. Sie glaubte, dass die Herrlichkeit Gottes wegen dem Tod ihres Mannes, ihres Schwiegervaters und die Eroberung der Bundeslade nun von Israel gewichen ist. Ein Bibelkommentator sagte dazu, dass die Frau sich von Pinias geirrt hat, als sie das gesagt hat. Die Herrlichkeit ist nicht von Israel gewichen, weil die Bundeslade weggenommen worden ist, sondern die Bundeslade wurde erobert, weil die Herrlichkeit Gottes schon lange weg war. Hophni und Phinehas waren beides böse Söhne. Eli hatte sich geweigert, sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen und hat sie machen lassen. Die Bundeslade war nur ein Symbol für Gottes Führung. Sie waren ein Symbol für Gottes Wort und sie waren auch nur ein Symbol für Gottes Gnade. Es war aber immer noch eine Kiste. Gottes Herrlichkeit hat sich von Israel verdeckt, aber nicht, weil die Bundeslade weg war, sondern wegen ihrer Sünde. Wir wissen, weil wir die ganze Heilige Schrift haben, dass dieses Ereignis sich nochmal wiederholt, dass Gott seine Herrlichkeit von seinem Volk wegnimmt, Wir lesen, dass der Tempel Gottes zerstört wird und dass die Feinde Israels eben den Tempel zerstören in Hesekiel 10, Verse 18. Kannst du das lesen? Und so ist Ikabod ein Bild dafür, dass Gottes Herrlichkeit weg ist, eine Beschreibung dafür. Und leider können wir diesen Namen heute über sehr viele Gemeinden schreiben. Gemeinden, die die Herrlichkeit Gottes nicht mehr haben. Sie verkünden nicht mehr Gottes Wort. Es wird nur noch Menschenwort gepredigt, Menschenmeinungen. Sie reden nicht mehr von Sünde, sondern sie sprechen über Fehler, Fehler, die man selber beseitigen kann. Sie sprechen nicht mehr von dem vollkommenen Erlösungswerk, sondern sie reden darüber, dass man sich die Gnade Gottes verdienen kann. Dass man sich die Errettung verdienen kann. Und so ist Ikabod ein guter Name für solchen Gemeinden. Keine Herrlichkeit. Oder wo ist die Herrlichkeit Gottes? Doch Ikabod ist auch ein gutes Bild für den Zustand vom Volk Gottes. Ikabod hat keine Mutter, keinen Vater, keinen Opa. Er hat noch nicht mal einen Onkel. Er ist ein Waisenkind in dieser Welt. Und sein Name selbst sagt dazu, dass es keine Herrlichkeit da ist. Es ist ein gutes Bild für Israel, das jetzt als getrennt von Gott dasteht. Doch dieses Bild von Ikabod ist genauso ein gutes Bild für dich heute, für den Zustand der Menschen in dieser Welt. Du hast nicht die Herrlichkeit, die du vor Gott haben solltest. Du kannst nicht den heiligen Maßstab Gottes erfüllen, den er mit seinen Gesetzen uns gegeben hat, dir gegeben hat. Du bist ein Sünder und wirst einmal vor diesem heiligen, vor diesem herrlichen Gott stehen. Und alles, was du vor ihm bringen kannst, ist mit Sünde bedeckt. Vor diesem heiligen Gott nichts wert. Weil alles, was du Gott bringst, seinem heiligen Maßstab nicht entspricht und nicht erfüllt. Du lebst getrennt von Gottes Gnade und kennst seine Herrlichkeit nicht. Die Bundeslade, sie war nur ein Symbol für Gottes Anwesenheit unter dem Volk. Was haben wir für eine größere Offenbarung von Gott bekommen in der Herrlichkeit seines Sohnes? Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 kannst du lesen, Johannes Evangelium 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott hat dir, da du ein Sünder bist, seinen Sohn offenbart. Er hat in seinem Sohn seine vollkommene Herrlichkeit offenbart. Jesus, der Sohn Gottes, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, erfüllte diesen heiligen Maßstab, diese 10 Gesetze, die Gott uns gegeben hat. Er hat sie eingehalten, vollkommen erfüllt. Und du brauchst keinen Sühnedeckel mehr wie der Sühnedeckel auf der Bundeslade, der mit Blut besprengt worden ist. Denn Jesus Christus, das vollkommene Sühneopfer, hat sein Blut dahingegeben, um nicht nur die Sünde zu bedecken, sondern um die Sünde hinwegzunehmen. Es ist das Blut von dem Sohn Gottes, das dich von deiner Sünde reinigt. Es ist sein gerechtes Leben und sein vollkommenes Opfer, was dir im Glauben zugesprochen wird. Und auch dieser Glaube ist ein Geschenk von Gott, den Gott in seiner Gnade dir gibt. Du kannst ihn dir nicht verdienen. Es ist allein Gottes Gnade, die hier zum Tragen kommt. Du kannst den Glauben nicht als Glücksbringer benutzen. Du kannst Gottes Gnade nicht als Glücksbringer benutzen. Denn wir haben den Glauben als Geschenk von Gott bekommen. Und nicht nur, um das gute und schöne Leben hier auf dieser Erde zu haben, sondern wir lesen auch, Gott hat uns die Gnade gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Gott wird dich von Ikabod zu Immanuel, Gott führt dich von keine Herrlichkeit zu Gott mit uns, Gottes Herrlichkeit mit uns. Als Kinder Gottes dürfen wir uns freuen über die Herrlichkeit, die Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat. Eine Herrlichkeit, die niemals mehr von uns genommen wird, die niemals mehr verdeckt wird von uns. Eine Herrlichkeit, die niemals mehr aufhört und niemals mehr weggeht. Lasst uns als Kinder Gottes jetzt im Gebet unseren heiligen Gott für diese Wahrheit loben und danken. Amen.